SRF 1.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Kapital gewünscht. Doch die Politik bremst die Zürcher Kantonalbank aus.
Man geht nicht hin und macht eine außerordentlich großzügige Finanzierung gegenüber einem Staatsbetrieb, der nicht einmal über eine klare Strategie verfügt.
Personal gesucht. Denn der Schweizer Wirtschaft fehlen die Arbeitskräfte.
In der längeren Frist kommen wir nicht darum herum, auch qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland bei uns zu beschäftigen.
Und dann atmen wir tief durch und entspannen uns.
Viele Menschen fragen sich, wo sind wir? Was ist der Sinn dessen, was wir tun in diesem Hamsterrad, das immer schneller dreht?
Auch Manager fragen sich das. Antworten suchen sie immer öfters beim Meditieren. Wir fragen, was sich in ihrem Kopf und in ihrem Arbeitsalltag verändert. Im Schwerpunkt heute. Trend. Am Mikrofon Ivan Lieberherr. Wie sollen die Kantone mit ihren Kantonalbanken umgehen? Diese Frage beschäftigt derzeit gleich mehrere Kantone. Während sich die Thurgauer und die Glarner Kantonalbanken dem Publikum öffnen dürfen und an die Börse gehen, wird die Zürcher Kantonalbank zurückgebunden. Die Politik will nicht, dass die ZKB private Anleger ins Boot holt und statt der gewünschten 2 Milliarden zusätzliches Kapital gibt's lediglich eine halbe Milliarde. Evelyn Kobler berichtet.
Eben erst durfte die Zürcher Kantonalbank der deutlich kleineren Thurgauer Kantonalbank helfen, an die Börse zu gehen. Die Zürcher haben im Auftrag der Thurgauer sogenannte Partizipationsscheine platziert. Selber bleibt der ZKB dieser Schritt verwehrt. Das hat das Zürcher Kantonsparlament so entschieden. Und der Kanton will auch nur bedingt selber zusätzliches Kapital einschießen. Eigentlich hätte ZKB-Bankratspräsident Jörg Müller ganz gern 2 Milliarden zusätzliches Geld von der öffentlichen Hand gehabt. Doch mit diesem Antrag ist er im Kantonsrat abgeblitzt.
Natürlich habe ich gehofft, dass die Anträge durchgehen. Von daher natürlich bin ich auch ein bisschen enttäuscht.
Die Abfuhr im Kantonsparlament, die habe sich der Bankrat selber zuzuschreiben, sagt Maurice Bedagnana, also ausgerechnet einer, der selber jahrelang im Bankrat der ZKB saß.
Man geht nicht hin und macht eine außerordentlich großzügige Finanzierung gegenüber einem Staatsbetrieb, der nicht einmal über eine klare Strategie verfügt oder wenn er darüber verfügt, sie nicht klar kommunizieren kann.
Der Bankrat habe den Kantonsparlamentarierinnen und Parlamentariern nicht schlüssig darlegen können, wozu die ZKB 2 Milliarden zusätzliches Kapital brauche. Mehr Kapital, obwohl die Bank die gesetzlichen Anforderungen bereits erfüllt und obwohl die Bank betont, nicht im großen Stil expandieren zu wollen, das mache keinen Sinn, so Bedagnana. Der Bankrat will nun das Sicherheitspolster der ZKB aus eigener Kraft weiter aufstocken. Jörg Müller-Ganz sieht drei Optionen.
Wir können einerseits unsere risikogewichteten Aktiven abbauen. Das wäre insbesondere eine Kürzung von den Unternehmens- und von den Hypothekarkrediten. Wir können zweitens weitere nachrangige Darlehen aufnehmen. Wir können drittens unsere Ausschüttungen gegenüber Gemeinden und Kantonen reduzieren.
Weniger Gewinn an Kantonen und Gemeinden ausschütten oder Hypotheken und Firmenkredite streichen, beides wäre eine schlechte Nachricht für den Kanton Zürich. Doch von Drohung will Bankratspräsident Müller-Ganz nichts wissen.
Ich habe nur dargestellt, was die drei Möglichkeiten sind, die der Bankrat von Zürcher Kantonalbank hat, zum Eigenmittel stärken.
Maurice Bedagnana, der an der Hochschule Luzern Finanzthemen doziert, fällt seinem früheren Bankratskollegen auch in diesem Punkt in den Rücken. Die Gewinnausschüttung zu kürzen oder Firmenkredite zu streichen, das alles werde gar nicht nötig sein.
Das war natürlich nur eine Drohgebärde von Seiten des Bankrates.
Bedagnana kann dem Ringen zwischen Bankrat und Kantonsparlament viel Gutes abgewinnen.
Also das, was wir vorgeführt erhalten haben, ist, dass ein Parlament absolut in der Lage ist, ein Geschäftsmodell zu hinterfragen, kritisch Aussagen vom Management zu beleuchten und eine Eigenmittelstrategie im Wesentlichen Bahnen vorzugeben.
Bedagnana wünschte sich, dass sich das andere Kantone zu Herzen nehmen, etwa der Kanton Basel. Er überarbeitet derzeit gerade sein Kantonalbankengesetz.
Wir sehen, und ich ganz persönlich, das Vorgehen im Kanton Basel sehr kritisch an, wo die Regierung sich anmaßt, der Kantonalbank eine Strategie vorzugeben und das Parlament die Mittel zur Verfügung stellen sollte.
Eine solche Trennung sei gefährlich, ist der Bankfachmann von der Hochschule Luzern überzeugt. Über Strategie und Kapitalpolster einer Bank sollte demnach ein und dasselbe Gremium entscheiden. Dass ein Kantonsparlament einer solchen Aufgabe gewachsen sei, habe das Beispiel von Zürich gezeigt, so Pedernianer. So oder so, alle Kantone streben wohl eine möglichst professionelle Lösung an. Schließlich gewähren die meisten ihren Kantonalbanken nach wie vor eine Staatsgarantie.
Evelyn Kobler. Die Schweizer Wirtschaft hat ein Problem: Personalmangel. Die Unternehmen suchen so intensiv nach Arbeitskräften wie schon lange nicht mehr. Das zeigt eine Erhebung des Stellenvermittlers Adecco, die diese Woche veröffentlicht wurde. Auch die UBS warnt in ihrem neuesten Konjunkturausblick eindringlich vor Engpässen auf dem Arbeitsmarkt. Tönt dramatisch. Ich habe mit Lukas Gähwiler darüber gesprochen. Er ist Chef der UBS Schweiz. Ich habe ihn gefragt, wann muss die erste Fabrik schließen, weil das Personal fehlt?
Ich denke, wir sind noch nicht in einer solchen Situation, wo sich diese Frage stellen würde. Aber es ist durchaus so, dass aufgrund der demografischen Entwicklung wir aufpassen müssen, dass wir immer genügend qualifizierte Arbeitskräfte in unserem Land haben.
Die demografische Entwicklung, das heißt, über die nächsten 10 Jahre verschwindet 1 Million Menschen vom Arbeitsmarkt und es kommen nicht genügend nach.
Ja, es ist in der Tat so, dass, wie Sie sagen, über die nächsten Jahre etwa 1 Million in Rente geht und eben nur etwa 500.000 an neuen Arbeitnehmern nachrückt. Und das akzentuiert den Arbeitskräftemangel in der Schweiz doch sehr.
Mit welchen Folgen?
Ja, wir müssen uns bewusst sein, wie wir darauf reagieren möchten. Ich denke, es gibt verschiedene Lösungsansätze. Das eine Thema ist sicherlich, wie können wir zum Beispiel die Frauen noch stärker in den Arbeitsprozess einbinden. Und auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass ältere und erfahrene Arbeitnehmer durchaus sehr nützlich sein könnten in diesem Prozess.
Die Erwerbsquote von Frauen und von älteren Menschen ist sehr hoch bereits in der Schweiz. Wie kann man die weiter steigern?
Ich denke, darum müssen wir uns befassen damit, wie wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigern und somit eben auch vor allem für Frauen die Vollzeitbeschäftigung attraktiver machen.
Welche Rolle spielt hier die Zuwanderung? Nach dem Jahr zur Beschränkung der Zuwanderung stellen sich da große Schwierigkeiten. Was erwarten Sie?
Ja, es ist sicherlich so, dass natürlich mit der Abstimmung vom 9. Februar das Inlandpotenzial sicherlich noch sehr viel aktiver und besser ausgeschöpft werden sollte. Aber ich denke, nach wie vor in der längeren Frist kommen wir nicht darum herum, auch qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland bei uns zu beschäftigen.
Wenn man schaut, wo Stellen geschaffen wurden in den letzten Jahren, dann ist das die öffentliche Verwaltung und das Gesundheitswesen. Stellen abgebaut wurden in der Industrie. Entwickelt sich die Schweiz langsam zu einem großen Alters- und Pflegeheim?
Ich glaube, es ist in der Tat eine große Herausforderung für unser Land, das wieder in Balance zu bringen. Wir haben im wertschöpfenden Bereich, im kernwertschöpfenden Bereich Arbeitskräfte abgebaut und, wie Sie gesagt haben, im Gesundheitswesen und in der öffentlichen Verwaltung aufgebaut. Langfristig ist das kein Erfolgsmodell. Wichtig ist, dass wir hier in der Schweiz alles daran setzen, qualifizierte Arbeitskräfte, vor allem auch in der Industrie, bei unserem Werk- und Denkplatz erhalten zu können.
Das ist ein Plädoyer für die Berufsausbildung.
Absolut. Ich bin überzeugt, dass die duale Berufsausbildung oder das duale Bildungssystem, wo die Berufsausbildung ein wesentlicher Bestandteil ist, ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist für eine tiefe Arbeitslosigkeit und eine hohe Erwerbsquote.
Viele Leute fordern aber eine höhere Maturandenquote, eine höhere Studierendenquote, weil uns Fachkräfte fehlen, weil Ärzte fehlen. Wie passt das zusammen?
Ich würde sogar hier eine etwas provokative Äußerung machen und sagen, wir brauchen nicht mehr Maturanden und nicht mehr Hochschulabsolventen, sondern bessere. Ich glaube, es ist, wenn man das europäische Umfeld anschaut, ganz klar, dass Länder mit einer sehr hohen Universitätsabschlussrate eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit haben. Nehmen Sie hier Spanien als Beispiel.
Sagt Lukas Gähwiler, Chef der UBS Schweiz. Meditieren scheint in zu sein, auch bei Managern. Einfach nur zur Entspannung oder ändert sich da was? Wir reden mit 2 Management-Professoren, einer Gehirnforscherin und einem Ethiker. In unserem Schwerpunkt gleich nach weiteren Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Und die hat Thomas Oberer zusammengestellt.
Schwacher Jahresstart der Credit Suisse. Der Reingewinn fiel im ersten Quartal wegen der Investmentbank im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Drittel auf 859 Millionen Franken. Dies trotz Sparübungen und einer Verbesserung in der Vermögensverwaltung. Gut lief es hingegen bei den Neugeldern. Fast 14 Milliarden Franken sind seit Anfang Jahr zugeflossen. So viele Vermögen in einem Quartal nahm die Bank seit 2011 nicht mehr entgegen. Der starke Franken als Bremser bei Roche. Dank neuen Krebsmedikamenten hat der Pharmakonzern im ersten Quartal zwar deutlich zugelegt, wegen negativen Währungseffekten sank der Gesamtumsatz jedoch um 1% auf 11,5 Milliarden Franken. Ohne diesen Einfluss hätte Roche 5% zugelegt. Auch Nestlé schwächelt wegen den Währungen. Insgesamt setzte der Nahrungsmittelhersteller in den ersten drei Monaten knapp 21 Milliarden Franken um, ein Minus von gut 5%. Die Wechselkurseffekte schlugen bei Nestlé mit einem Minus von 8,6% zu Buche. Orascom tief im Minus. Der Bau- und Tourismuskonzern Orascom hat erneut rote Zahlen geschrieben. Der Reinverlust betrug im vergangenen Jahr gut 158 Millionen Franken, nach knapp 100 Millionen im Vorjahr. Orascom macht insbesondere die Reisebeschränkung für Ägypten im zweiten Halbjahr 2013 für die tieferen Umsätze verantwortlich. Die Biopharmafirma Zytos steht vor dem Aus. Die Entwicklung eines Medikamentes zur Therapie von Asthma musste wegen Misserfolgs abgebrochen werden. Die Firma soll nun in Konkurs gehen. Alle 36 Mitarbeiter werden entlassen.
Trend, Thema.
Google-Manager wird Meditationstrainer. Meditierende Manager werden salonfähig. Solche Schlagzeilen liest man immer öfters. Meditieren scheint in zu sein. Meditation steht sogar auf dem Lehrplan von internationalen Universitäten und Managementschulen. Was bringt's? Susanne Giger ist der Frage nachgegangen.
Bill George, etwas über 60, graues, volles Haar im dunklen Anzug, lehrt an der renommierten Harvard Business School Leadership, also Führungslehre. Eine Managementausbildung ohne Meditationsschulung ist für ihn nicht mehr denkbar. Der US-Amerikaner nennt dies jedoch nicht direkt Meditation, sondern
It's more mindfulness.
Es sei mehr Achtsamkeit, was er lehre. Führungskräfte sollen lernen, zur Ruhe und zu sich selber zu kommen, ob mit Meditieren, Beten, Spazieren oder Wandern, jeden Tag.
Meditate, pray. Do maybe you want to take a long walk, a hike in the mountains, which I love to do. Something that brings you to yourself. Every day.
Bill George selber meditiert seit fast 40 Jahren morgens und abends eine Viertelstunde. Als er jung war und die Karriereleiter hochstieg, habe er erlebt, wie er zwar erfolgreich, aber innerlich leer und unglücklich war. Er sei zu sehr auf sich und seinen Erfolg fokussiert gewesen. Dank täglichem Üben könne man die negativen Seiten einer Führungskraft ablegen, wie gierig sein, kurzfristig und nur an sich denken.
You won't be so greedy, you won't be so short-term oriented, you won't think it's all about you. You can make that transition to realize it's not about you, it's about helping other people.
Stattdessen denke man an die Gesellschaft und man werde wieder viel kreativer.
I've had my most creative thoughts coming out of meditation.
Tausende von Studenten und Führungskräfte sind in den letzten 10 Jahren durch seine Schule gegangen. Sein Kurs gehört zu den beliebtesten an der Harvard Business School. Und ihn fasziniere immer wieder von Neuem, wie sich Führungskräfte wandeln würden und einander dann beeinflussten.
It's very exciting to see the transformation that's taking place in leaders who influence others.
Und trotzdem, von außen gesehen, scheint die Wirtschaftswelt nach wie vor gleich zu funktionieren wie seit eh und je. Stichwort abzocken, ausbeuten, ausnutzen. Und das trotz Meditation und Achtsamkeitsschulung. Das stimme nicht ganz, findet der Professor, Manager und Bestsellerautor Bill George.
I see a transformation definitely on the corporate side. I haven't seen it yet in the banks.
Bei den großen Industriefirmen sehe er eine Veränderung, noch nicht aber bei den Banken. All diese Erfahrungen und Resultate sind Ansporn genug für Jean-François Manzoni, dem Trend auch an seiner Uni zu folgen. Der Italiener ist Professor an der Managementschule INSEAD in Singapur und bietet seit 2 Jahren Reflective Exercise oder Mindfulness Leadership an, also Reflexions- oder Achtsamkeitslehre. Es gäbe Chefs, die würden gerne etwas tun, gelassener, klarer und gesünder werden, aber sie wüssten nicht, wie sie das anstellen sollten.
And so we have some of these chief executives who on one hand say to themselves, yeah, I really would like to, I need to, but how do I do this?
Andere seien sehr skeptisch. Er sage dann während der Vorlesung, sie müssten sich auf das Jetzt konzentrieren. Viele würden da scheitern und fast verzweifeln, weil ihre Gedanken in die Vergangenheit oder in die Zukunft springen würden.
We help them understand that they've got to be mentally present. Once we help them do that, they start saying, but gee, how do I do that? I'm actually lousy at this. My mind is typically not here. It's typically ahead or behind.
Dann sage er jeweils, atme tief ein und es beginne die erste einfache Atmungsübung und so gehe das dann weiter und weiter.
And so we say, well, you know, why don't you start with a simple breathing exercise? And that's how progressively we bring them to an increasing investment.
Es brauche aber schon eine gewisse Zeit, bis Chefs ein anderes Verhalten entwickeln und auch die Fähigkeit des Meditierens erlernen könnten. Ganz besonders auch, wenn sie sozusagen draußen wieder unter Druck stehen würden.
It takes quite a while for executives not only to develop the realization that they need to behave differently, but also to develop the skill, the ability to behave differently, especially under pressure.
Und darin sieht er eine große Herausforderung. Damit sich etwas ändert, müsse man dranbleiben, regelmäßig üben und das brauche Zeit. Und nicht alle meditieren schon seit 40 Jahren wie Bill George. Viele stehen erst am Anfang.
Für die beiden Management-Professoren ist also klar, Meditation kann etwas verändern in der Wirtschaft. Aber verändert sich tatsächlich etwas? Und wenn ja, was denn? Das erforscht die Neurowissenschaftlerin und Psychologin Tanja Singer. Seit 3 Jahren ist sie Direktorin am Max-Planck-Institut. Susanne Giger hat sie getroffen.
Sie eilt zwar von Termin zu Termin, dennoch begrüßt sie mit einem warmen Lächeln und einem fröhlichen, wachen Blick. Tanja Singer ist Mitte 40 und eine gefragte Professorin. Gespannt wartet man auf die baldigen Resultate ihrer aktuellen Studienarbeit. Seit einem Jahr testet sie nämlich 160 Personen. Sie forscht, wie tägliche Meditation den Menschen und die Hirnströme verändert. Die Arbeit laufe gut, sagt sie.
Was ganz erstaunlich ist, ist, dass fast niemand abgesprungen ist. Also von dieser Masse an Menschen, die doch sehr viel machen müssen jeden Tag und auch von uns sehr stark getestet werden.
Die Testpersonen meditieren täglich 30 Minuten. Zweimal wöchentlich besprechen sie die Programme mit einem Betreuer. Dann wird ihr Gehirn regelmäßig gescannt. Man nimmt Blut, um an Stressparameter zu kommen, fragt sie täglich, wie sie sich fühlen, was sie denken, und sie müssen am Computer ökonomische Spiele und psychologische Tests machen. Tanja Singer will wissen, ob Mitgefühl in Form von Fürsorge mit mentalem Training geübt werden kann, damit es eine Haltung zum Leben wird.
Also nicht nur sozusagen eine Emotion der Fürsorge zu kultivieren und zu trainieren, sondern wirklich eine Haltung aufs Leben zu haben, die Mitgefühl und Akzeptanz, Toleranz und Perspektivübernahme auf andere ermöglicht. Also das ist das, was wir durch unsere mentalen Trainingsstudien jetzt in der Forschung erreichen wollen.
Mitgefühl als Lebenseinstellung, das müsse man üben, wie man im Sport einen Muskel trainiere. Zum Beispiel
der Umgang mit schwierigen Emotionen. Was ist, wenn man eben gestresst ist oder ärgerlich oder neidisch? Ja, da kann man nicht sein Herz aufgehen lassen. Das ist dann zu. Also da kann man Herzmeditation ohne Ende machen. Das wird nicht klappen. Und da ist es wichtig zu üben, sozusagen, wie man eigentlich mit diesen schwierigen Emotionen umgeht, indem man sie nicht unterdrückt, aber auch nicht irgendwie auf andere Leute drauf wirft, sondern mit so einer Art von Akzeptanz und Achtsamkeit einfach sie beobachtet, bis sie weg sind. Ne?
Je nach Forschungsresultat wäre dies ein Mosaikstein mehr im Werk der Verhaltensforscher. Diese wollen nämlich beweisen, dass der Mensch in der Wirtschaft die Präferenzen ändern kann und nicht, wie bisher angenommen, a priori selbstsüchtig und rational handelt. Der sogenannte Homo economicus, der bei vielen Modellen als Grundlage dient, wird damit hinterfragt. Die Frage nach dem Mitgefühl sei eigentlich gar nichts Neues.
Gefühl ist die Basis aller großen Weltreligionen und aller säkularen Ethik und aller Moralphilosophie. Also das ist etwas Universelles, was so alt ist wie die Menschheit selber. Aber dass sozusagen das durch die Neurowissenschaften aufgegriffen wird, in die Ökonomie gebracht wird, das ist neu, weil wir es vergessen haben ein bisschen, ne? Im Westen.
Die Psychologin und Neurowissenschaftlerin ist überzeugt, wenn Führungskräfte sozialer und mitfühlender werden und das als Haltung trainierbar ist, dann seien die Manager kooperativer und erfolgreicher.
Eine Gruppe, die kooperativer ist, überlebt. Und das wissen, glaube ich, sogar intuitiv die meisten Businessmänner und Geschäftsmänner, ne? Dass wenn man sozusagen nicht auf Kooperation setzt, auf lange Sicht das Unternehmen schlechtere Zahlen schreiben wird.
Deshalb ist Tanja Singer überzeugt, dass dieses sogenannte Fürsorge- oder Caring-Wirtschaftsmodell Unternehmen nachhaltig erfolgreicher machen würde. Und nicht nur die einzelnen Unternehmen, sondern die Gesellschaft und das gesamte Wirtschaftssystem überhaupt.
Das heißt, wenn Wirtschaft wieder im Dienste des Allgemeinwohl der Mehrheit ist, dann ist sie wahrscheinlich wieder in Balance, ja. Da ist ganz schön viel zu tun noch.
Tanja Singer sagt es und die beiden Management-Professoren, die wir vorher gehört haben, auch. Meditation kann einiges bewegen. Hierzulande gibt es zwar auch vereinzelte Manager, die meditieren oder Yoga machen oder sonst etwas. Von einem Boom kann man aber nicht reden. Weshalb? Das hat Susan Giger Marco Maier gefragt. Er leitet das Lassalle-Institut, das seit 20 Jahren Seminare über Ethik und Spiritualität für Führungskräfte anbietet.
Wenn man sich umhört in der Schweiz, dann hat man eigentlich den Eindruck, dass Meditation im Management vermehrt Thema ist. Aber tun es Manager und Unternehmen wirklich auch mehr?
Ich glaube, man muss unterscheiden, es wird sicher im Moment mehr in die Richtung geistig investiert. Also viele Menschen fragen sich, wo sind wir? Was ist der Sinn dessen, was wir tun in diesem Hamsterrad, das immer schneller dreht? Aber wie weit es wirklich eine Bewegung ist, die weit hinein auch in die Etagen der Führung und der Kader der Wirtschaft reicht, das ist eine zweite Frage.
Worauf führen Sie das zurück? Haben Manager zu wenig Zeit?
Das ohnehin. Also das ist etwas, was wir viel hören, dass man das eigentlich gerne machen möchte. Man möchte und sieht ein, dass man auch unbedingt müsste eine Mitte finden, um wieder auch mit Kraft zurückgehen in den Alltag. Aber teilweise schon 3 Tage sind zu viel. Also man ist sich nicht mehr ohne weiteres gewohnt und kann nicht ohne weiteres aus dem harten Berufsalltag sich eine Woche oder mehr verabschieden. Und dann das Zweite, ich glaube, das ist das Brisantere. Was ja nicht wirklich das Ziel sein müsste, dass man das nur für seine individuelle, eigene Achtsamkeit tut, sondern es müsste ja Konsequenzen haben, gesellschaftlich und politisch, bis in die Wirtschaft hinein. Und da ist die Frage, ob die Bereitschaft da ist, auch tatsächlich in den Unternehmungen, weil es eine kritische Dimension hat, auch diese Ebene zu integrieren und wirklich auch bis an den Punkt der Kritik am eigenen Berufsalltag.
Gerade die Forscherin Tanja Singer, sie möchte ja beweisen, dass durch Meditation, dass man mitfühlender wird, dass man also mehr an die Gesellschaft denkt und verändert. Können Sie das nachvollziehen mit der Erfahrung des Lassalle-Instituts von 20 Jahren? Passiert eine solche Veränderung?
Es gibt ganz starke Persönlichkeiten, die für sich diesen Weg gewählt haben. Wo ich eher zweifle, es kann auf 2 Seiten hin instrumentalisiert werden. Es kann so sein, dass man dem Unternehmer oder dem Manager einfach quasi eine Absolution gibt und sagt, du kannst wieder zurück in den Alltag und tun, wie du willst. Das würde abgespalten quasi. Man hat hier den harten Alltag in der Führung, in der Wirtschaft und dann ab und zu diese Insel der wirklich mentalen, geistigen, spirituellen Vertiefung. Das kann aber eigentlich langfristig nicht das Ziel sein.
Wenn sich der Mensch selber und dann das gesamte System verändert, das gibt Unklarheit. Ist das Problem vielleicht, dass viele Führungskräfte den Schritt nicht wagen und eben regelmäßig meditieren?
Es ist natürlich so, wer sich auf dieses Wagnis einlässt, weiß nicht, ob er irgendwann den Boden unter den Füßen verliert, um dann vielleicht einen neuen zu finden. Und wer täglich primär mit Fakten und Quantitäten und klaren Strukturen arbeiten muss, läuft natürlich Gefahr, genau das aus dem Auge zu verlieren. Für gewisse Momente, aber vielleicht dann mit der Hoffnung, klarere Dimensionen für einen besseren und aktiveren Berufsalltag auch daraus wieder herausschälen zu können. Das ist ein Prozess.
Sie haben das Stichwort Absolution genannt. In den USA spricht man ja wirklich von einem Boom, da gehört es schon zum guten Ton. dass Manager meditieren. Und doch fragt man sich eben, sind die eben bereit für diese Änderung in ihrem Verhalten oder machen die es mehr einfach sozusagen für eine Absolution?
Also ich will niemandem etwas unterstellen, aber sie sind ja auch nicht nur Herr und Meister ihrer selbst. Sie sind ja in einem System drin. Und soweit sie es für sich als Einsicht auch leben und umsetzen, ist es das eine. Aber die Frage ist, ob sie es auch ins System hineinbringen können. Da sind sie teilweise auch völlig einer Notwendigkeit des täglichen Erfolgs ausgeliefert. Und das ist die große Herausforderung. Sind sie so stark, dass sie wirklich bis ans Verändern von Systemen und gesellschaftlichen Grundbedingungen weitertragen?
Sagt Marco Meyer vom Lassalle-Institut im Trendschwerpunkt über meditierende Manager. Ob meditierend oder nicht, die Wirtschaftsredaktion von Radio SRF wünscht Ihnen entspannte Ostertage. Wir sind in einer Woche wieder da, gleicher Sender, gleiche Zeit oder rund um die Uhr im Internet srf.ch.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Das könnt ihr jetzt noch ganz meditativ setzen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.